Dieser Inhalt wurde erstellt und oder verbreitet von einem ausländischen Massenmedium, das die Funktion eines ausländischen Agenten in Russland ausfüllt und oder von einer russischen juristischen Person in der Funktion eines ausländischen Agenten. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser, meines Wissens nach kein ausländischer Agent, aber mit dem eben gehörten Text müssen inzwischen viele bislang freie Medien in Russland ihre Berichte beginnen. Warum? Das erfahren wir gleich.
Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de/worksbest.
Während sich hierzulande die Menschen ernsthaft fragen, wen man denn noch wählen könne, jetzt wo Angela Merkel nicht mehr zur Verfügung steht, fragen sich die Menschen in Russland, ob es sich überhaupt lohnt, eine eigene Wahl zu treffen. Wenn doch immer die gleichen gewinnen. Nämlich die Partei Einiges Russland, die natürlich Wladimir Putin unterstützt. Putin war zwischenzeitlich auch schon mal Parteivorsitzender und gleichzeitig Ministerpräsident Russlands, ohne auch nur einen einzigen Tag Mitglied der Partei zu sein. Man stelle sich 16 Jahre Kanzlerin Merkel ohne CDU-Parteibuch vor. Vom 17. bis zum 19. September wird in Russland gewählt. Nicht nur die Vertreter der Duma, sondern auch vielerorts regionale Parlamente. Bisher war bei diesen Wahlen auch noch ein bisschen Opposition drin. Aber seit etwa einem Jahr gehen Russlands Mächtige deutlich härter gegen Andersdenkende vor. Nicht nur gegen politische Kritiker, sondern auch gegen kritische Medien und deren Unterstützer. Es scheint fast so, als habe Putin inzwischen genug davon, zumindest einen demokratischen Schein aufrechtzuerhalten. Hat der ewige Kreml-Chef also die totale Kontrolle über sein riesiges Reich etabliert? Das wollte ich von Christian Esch wissen. Und wie gut funktioniert das System Putin auf der untersten Ebene und in den entlegenen Winkeln Russlands? Das hat mir Christina Hebel erzählt, die ich auf Recherche in Sibirien erreichte.
Christian, ich las bei euch, dass die Zustimmung für Putins Partei Einiges Russland auf einem Tiefststand liegt. Machst du dir Sorgen, dass Putin die Wahl verliert?
Nee, mache ich mir natürlich nicht. Und auch die Partei wird die Wahl natürlich nicht verlieren, sondern eine große Mehrheit der Sitze in der Duma kriegen. Das Rating der Kreml-Partei Einiges Russland ist derzeit, also Ende August, bei unter 30%. Das ist natürlich immer noch deutlich höher als, sagen wir mal, was die CDU derzeit hat. Aber natürlich sind Ratings in Russland nicht vergleichbar mit Ratings in freieren Ländern. Schwerer zu messen, schwerer zu interpretieren. Sicher ist, dass das Rating von Jedina Rossiya deutlich, deutlich niedriger ist als das Rating von Putin persönlich. Er ist populärer als die Partei. Er ist ja auch nicht Parteimitglied, er schwebt ja sozusagen offiziell über den Parteien, obwohl man sich das faktisch genauer angucken muss. Putins Popularität ist deutlich höher, ist vielleicht, sagen wir mal, 2/3 der Russen hat er und seine Partei, wenn wir es jetzt ganz großzügig sagen wollen, 1/3.
Okay, das heißt, Putin macht sich keine Sorgen, dass er die Wahl verliert.
Putin macht sich definitiv, glaube ich, keine Sorgen über eine Blamage.
Und dass ihn im Grunde das Wahlergebnis seiner Partei nicht kratzt, kann man das auch so krass formulieren?
Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Also man muss sich das russische System so vorstellen, dass es einerseits den Präsidenten gibt, der nicht Mitglied einer Partei ist und über allen Parteien schwebt. Und dann gibt es andererseits den Premierminister, die Regierung, das Parlament und das ist sozusagen die niedrigere Welt der Parteien und so weiter. Es ist ja eine Präsidialrepublik, so wie Frankreich. Und die Sache ist jetzt die, dass es in diesem Parteiensystem derzeit 4 Parlamentsparteien gibt, von denen eine herausragt. Die ist schon dann näher mit Putin verbunden und er tritt auf ihren Parteitagen auf. Er würde aber nie auf den anderen Parteitagen auftreten. Und als er nicht Präsident war, er war ja 4 Jahre lang Premierminister, als er sein Amt im Präsident abtrat an Medvedev, da hat er sich auch zum Parteichef gemacht. Das heißt, es gibt eine Partei, die in diesem System tatsächlich eine besondere Funktion hat, Regierungspartei wäre vielleicht zu positiv formuliert, vielleicht auch sowas wie Beamtengewerkschaft oder so. Also jedenfalls eine tragendere Stütze. Aber die anderen drei Parlamentsparteien sind auch alle am Ende loyal gegenüber Putin und seiner Präsidialverwaltung. Das ist schon ein faszinierendes System, dieser elektorale Autoritarismus, also ein autoritäres System, was trotzdem ihre Parteien hat. Man ist Opposition zur Regierung, aber über Putin persönlich sagt man nichts Schlechtes.
Okay, aber ich höre jetzt daraus, dass es noch nicht ganz so nah ist, dass Putin seinen Abgang macht. Oder hast du den Eindruck, als ob er jetzt schon seine Rente vorbereitet?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also er hat sich ja im vergangenen Jahr 2020, das ist die große Veränderung, die Russland im vergangenen Jahr erfahren hat, hat er sich das Recht geben lassen, in die Verfassung schreiben lassen, dass er nochmal für zwei Amtszeiten antreten darf. 2024 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen. Ob er das wirklich in Anspruch nehmen wird, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht fällt ihm bis dahin noch irgendeine andere Konstruktion ein. Aber jedenfalls, er steht unter keinem Druck wegzugehen.
Die Parlamentswahl in Russland findet in diesem Jahr ohne Beobachtung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa statt. Die russischen Behörden hatten ein 60-köpfiges Kontingent zugestanden, das lehnte die OSZE ab. Bei der Präsidentschaftswahl 2018 war sie mit 420 Personen in Russland im Einsatz.
Christina, du bist auf Recherche in Sibirien, hast du mir erzählt. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich bin in einem kleinen Ort am Baikalsee in Buratien und gucke mir hier an, wie der Wahlkampf läuft, wenn man dann vom Wahlkampf reden kann.
Wenn du sagst, du guckst, wie der Wahlkampf läuft und hast ja gerade schon zweifelnd davon gesprochen, ob es überhaupt ein Wahlkampf ist. Wen triffst du da und woran machst du das fest, was du gerade gesagt hast?
Also wenn ich mir hier anschaue, dass der Vertreterkandidat von Einiges Russland, also der Machtpartei, hier Plakate überall hängen hat, die 4 bis 5 Mal so groß sind als die des kommunistischen Gegenkandidaten, dann sagt das ja schon sehr viel darüber aus, wie viel Geld und Mittel und Möglichkeiten da im Spiel sind und wie unterschiedlich die auch verteilt sind. Man muss sagen, dass hier in Buratien eine interessante Situation ist, weil hier die Kommunisten recht stark sind und den Frust und die Müdigkeit und die Enttäuschung auch angesichts der Entwicklung und des Putins-Regime hier sehr jetzt bündeln. Deswegen bin ich auch hier, um mir das anzuschauen, weil die Kommunisten eigentlich Teil von Putins Machtsystem sind und auch in der Duma sitzen, also Teil dieses ganzen Systems sind, aber jetzt eben immer mehr eine Opposition im System werden. Und es ist so ein ganz neuer Typ von Kommunisten, den wir hier in mehreren Städten und Regionen des Landes sehen. Und gerade die sind sehr beliebt bei den Menschen, weil sie halt sehr deutlich Kritik üben, auch öffentlich auf Instagram. Und das kommt echt gut an. Und deswegen sind solche Leute für den Kreml auch ein Problem jetzt bei den Wahlen.
Aber wenn du sagst, dass die Kommunisten ja Teil des Systems sind, das hat mir Christian auch teilweise so erklärt, und jetzt trotzdem Fehler und Missstände anprangern, wie geht das zusammen? Man stellt sich das so vor, als ob die Kritiker Putins oder des Systems momentan überhaupt keinen guten Stand haben. Können die das einfach so machen?
Nein, dieser Junge Mitte 30 steht auch sehr unter Druck. Er sagt, er glaubt auf jeden Fall, dass er abgehört wird und dass genau geschaut wird, was er macht, mit wem er sich trifft und auch, dass er sich mit uns getroffen hat. Das sind alles Themen, die auf jeden Fall eine große, große Rolle auch für Vertreter seiner Partei inzwischen spielen. Und der Druck steigt dort eben auch sehr. Und die Frage ist natürlich, wie erfolgreich er jetzt sein wird, wenn er das schafft. Wenn er den Sprung in die Staatsduma schafft, dann wird er sicherlich noch mehr unter Druck geraten. Er ist halt auch einer, der sehr deutlich auftritt. Also er hat gefordert, dass Einiges Russland als extremistisch eingestuft wird. Das ist natürlich Populismus. Der beherrscht dieses Spiel schon ganz gut, aber das ist natürlich auch eine Gratwanderung, das sagt er auch.
Verzeih mir die unqualifizierte Bemerkung, Christine, aber das klingt so russisch und so vorhersehbar.
Es mag sich für Zuhörer in Deutschland vielleicht komisch anhören. Natürlich sind Wahlen hier, laufen die nach, sagen wir mal, Drehbuch ab. Wir werden sehen, das wird wieder gefälscht werden und manipuliert werden. Wir werden hier eine Wahl sehen, die über 3 Tage diesmal läuft. Ja, also es gibt viel Raum und Möglichkeiten, Ergebnisse zu beeinflussen und auch anders dann nachher auf den Ergebniszettel zu schreiben.
Kurz zusammengefasst, damit wir in 2 Wochen wissen, was wir an unserer Bundestagswahl haben. Man kann in Russland diverse Parteien wählen. Aber nur bestimmte Parteien dürfen in die Duma, die direkt vom Volk gewählte zweite Kammer der Russischen Föderationsversammlung. Momentan sind das neben der Kreml-Partei Einiges Russland, auch das übrigens eine Besonderheit, als wäre die CDU die Partei, die allein vom Bundestag unterstützt wird, noch die Kommunisten KPRF, die Liberaldemokraten LDPR und die, Achtung, langer, schöner Name, Sozialistische Politische Partei Gerechtes Russland, Patrioten für die Wahrheit. Nicht vergessen dürfen wir Rodina sowie die Bürgerplattform und einen parteilosen Sitz. Ach ja, und gewählt wird seit diesem Mal, Christine hat es gesagt, nicht an einem, sondern an gleich drei Tagen, von Freitag bis Sonntag.
Genau, das ist neu und das ist höchst ungewöhnlich. Das russische System ist ja anders als das deutsche System. Es gibt traditionell in Russland keine Briefwahl. Nur an einem Tag kann man wählen. Man kann nicht wie in Deutschland schon vorab auf seinem Bezirksamt die Stimme abgeben. Das hat auch damit zu tun, dass die Stimmabgabe, also dass es ein enormes Vertrauensproblem gibt in die Glaubwürdigkeit der Stimmabgabe. Anders als in Deutschland gibt es auch, es ist nicht so wie in Deutschland, dass jeder, der will, einfach ins Wahllokal gehen kann und dann gucken kann, wie ausgezählt wird, sondern da gibt es nur einzelne Wahlbeobachter, die vorher angemeldet sein müssen, die das machen können. Jetzt, wenn das drei Tage lang stattfindet, weiß eigentlich niemand mehr, wer denn diese Urnen dann noch nachts kontrollieren wird und wie man das überhaupt abdecken soll. Trotzdem muss man natürlich sagen, die Manipulationen insgesamt, wenn ich das mal als Gesamtbegriff nehme, die Manipulation der Wahl, die muss natürlich schon gelungen sein, bevor man überhaupt mit dem Fälschen beginnt. Also das Fälschen ist natürlich dann nur noch ein kleinerer Teil. Man muss schon vorher irgendwie das richtige Setting und so weiter geschafft haben.
Wie sieht denn so ein Setting aus? Kannst du mir das genauer erklären?
Ja, also das jetzt, es ist eben ganz klar, dass nicht jeder zur Wahl darf. Also es wird streng kontrolliert, wer überhaupt zur Wahl antreten kann. Zum einen betrifft das Parteien. Es ist unglaublich schwierig geworden, in Russland eine Partei anzumelden. Und dann ist die Frage, wer darf überhaupt kandidieren für diese Parteien? Auch da wird dann unter fadenscheinigen Gründen, das ist in diesem ja, das besondere Problem auch gewesen, sind sehr viele Leute nicht zur Wahl zugelassen worden, die also gar nicht mehr kandidieren dürfen. Dann gibt es verschiedene kleinere Tricks, die also jetzt schon eher ins Skurrile gehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gab jetzt also den viel beachteten Fall. In Petersburg gibt es einen bekannten und auch respektierten liberalen Abgeordneten der alten demokratischen Partei Jabloko. Der heißt Boris Wischniewski. Und mittlerweile stehen aber, gibt es drei Kandidaten, die alle Boris Wischniewski heißen. Also es gibt zwei andere Männer, die sich umbenannt haben. Die heißen eigentlich anders. Die hießen Bekow und Schmeljow. Die haben sich umbenannt. Die heißen jetzt auch Boris Wischniewski. Und die haben sich sogar noch seinen Bart wachsen lassen. Also es gibt jetzt Fotos, also auf der Informationstafel zu dem Wahlkreis sieht man jetzt also drei Männer, die gleich heißen und gleich aussehen. Nur der Vatersname, der in Russland, das ist ja so, dass man eben vor und Zunamen noch den Vatersnamen hat. Den Vatersnamen konnten sie, der ist, unterscheidet immerhin noch, wer ist.
Mit so viel Tricksereien und so viel Tendenz, die da drin ist, würde man sich hierzulande sofort irgendwie versuchen, jemanden zu finden auf lokal- oder regionalpolitischer Ebene, der sagt so, boah, ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ich hier irgendwie die ganzen Spielereien mitmache. Wie ist das in Russland? Gibt es da Proteste oder Tendenzen, etwas daran zu ändern?
Sag mal so, also das Wichtige ist, das Wichtige, was ich als junger Korrespondent, als ich nach Russland kam, nicht verstanden habe. Ich dachte immer, in so einem betrügerischen System geht es also darum, dass verschiedene Parteien gegeneinander antreten und eine Partei, der wird vom Kreml geholfen und die hat bessere Bedingungen und das erklärt dann ihr besseres Abschneiden. Aber das Ziel des Kreml ist natürlich nicht, einer Partei zu helfen und eine Partei zu kontrollieren, sondern das Ziel ist, das gesamte Spielfeld zu kontrollieren. Man muss eben sozusagen alle Figuren kontrollieren. Das heißt, die Kommunisten, die Liberaldemokraten, das sind also die Partei des nationalistischen Politclowns, kann man so sagen, Schirinowski, und Gerechtes Russland, eine so, sagen wir mal, sozialdemokratische Partei, die hängen alle von der Präsidialverwaltung im Kreml ab und müssen sich so insofern an gewisse Regeln halten. Aber im Rahmen dieser ihnen gesetzten Grenzen dürfen sie dann wirklich miteinander konkurrieren. Es ist nicht so, dass es Proteste in Russland nicht geben darf oder kann. Aber es ist eben immer die Frage, stellt da jemand die Machtfrage oder nicht? Und wenn er die Machtfrage stellt und dann auch noch zentral sozusagen gegen Putin gerichtet, dafür darf es keinen Raum geben in diesem System.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du als junger Korrespondent nach Moskau gekommen bist. Wie empfindest du denn die Situation in Russland, wenn du dir jetzt die Entwicklung, ja, sagen wir mal, der letzten 10 Jahre, weißt du besser, 15 Jahre anschaust?
Ich bin 2008 nach Moskau gekommen, also vor 13 Jahren. Das war eine Zeit des Tauwetters sozusagen, oder es schien eine Zeit des Tauwetters unter Dmitri Medvedev. Putin war nach 2 Amtszeiten der Form halber wenigstens zurückgetreten. Wenn ich zurückschaue auf diese Zeit, dann habe ich 2 widerstreitende Empfindungen. Das eine ist natürlich die Trauer und Enttäuschung darüber, wie repressiv dieses System geworden ist. Seit 2020, seit der erwähnten Verfassungsänderung, der Vergiftung von Nawalny und dann der Rückkehr von Nawalny in seinem Gefängnis, ist es unglaublich offenkundig geworden, dass einfach dieses System auch nicht den Ansatz von ernst gemeinter oppositioneller Politik zulässt. Das macht mich traurig. Und andererseits muss man natürlich trotzdem sagen, dass sich die Gesellschaft in dieser Zeit entwickelt hat und vieles gelernt hat. Also die Organisationsformen, das Sicherstellen, dass jemand, den es trifft, dass der sich nicht alleine fühlt und so weiter. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit der regen Vereinskultur in Deutschland oder so. Aber die Gesellschaft hat natürlich schon Fortschritte gemacht. Und die Frage ist, wie geht das aus? Wir sehen ja leider in Belarus, dass es Regime gibt, wo das Regime eindeutig sozusagen die Reifung der Gesellschaft nicht mitgemacht hat und sozusagen Regime und Gesellschaft nicht mehr so richtig zusammenpassen. Aber mit Gewalt wird das dann passend gemacht. Und die Frage ist, wie das in Russland sein wird.
Was ich glaube total entscheidend ist und was ich auch auf meinen Reisen nicht nur hier jetzt wahrgenommen habe in den letzten Wochen, ist eine wahnsinnige Müdigkeit der Menschen. Das bringt ja eh alles nichts. Ach, die entscheiden da eh für uns im Kreml. Ich mische mich da überhaupt nicht mehr ein. Man glaubt halt, dass es überhaupt keinen Spielraum mehr gibt, überhaupt irgendwie etwas verändern zu können. Und dass viele Menschen auch nicht mehr so richtig wissen, wo hier die Grenzen sind. Was darf man, was darf man nicht? Was bringt einem Ärger? Ich meine, wir erleben hier ständige Schlagzeilen von Journalisten, Medien, die zu ausländischen Agenten deklariert werden, abgestempelt, damit zu Volksfeinden. Quasi, wir erleben, dass Kritiker, egal welcher Partei, verfolgt werden, abgehört werden oder genau beobachtet werden. Und das merken die Menschen sehr und spüren das natürlich auch. Ne?
Russland, muss man sich vorstellen, hatte sozusagen so ein gestuftes System der Pressefreiheit. Das Fernsehen ganz unter Kontrolle des Kreml. Dann gab es Zeitungen, durchaus gute Qualitätszeitungen. Die durften sich innerhalb gewisser Grenzen schon mal was rausnehmen. Und dann gab es die quasi sehr wenig regulierte und regulierbare Welt des Internets, der kleinen Recherche-Outlets und so weiter. Und dieses System hat sich jetzt verändert. Das Fernsehen natürlich unter Kontrolle, wie immer, aber auch die Zeitungen sind eigentlich alle auf diese oder jene Weise auf Linie gebracht worden, auch die guten Qualitätszeitungen. Die Journalisten, die diese Zeitungen daraufhin verlassen haben, haben dann neue Recherche-Outlets und so weiter im Internet gegründet oder sind zu Medien gegangen, die im Ausland dann neu gegründet wurden, aber auf Russisch berichten. Und jetzt geht's also gegen diese.
Die Bundesregierung bedauert wirklich dieses Vorgehen der russischen Behörden und die Konsequenzen, die sich daraus für die Mitarbeiter des Internetfernsehsenders Dosht ergeben, auch für andere unabhängige Medien, die ja ebenfalls gelistet wurden. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass in Russland es immer schwieriger wird, von der offiziellen Linie abweichende Informationen oder Meinungen in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wenn ich mir meine Podcasts auf Russisch anhöre, so wie unseren Podcast jetzt, dann beginnen die immer mit einer langen gesprochenen Warnung, das sei ein Podcast, der von einem ausländischen Agenten produziert worden sei. Das ist sozusagen, also wenn ein Medium zu einem ausländischen Agenten erklärt wird, dann muss es allen seinen Berichten, selbst jedem einzelnen Tweet, muss es immer eine lange Warnung vorausschicken, sozusagen wie die Warnung auf so Beipackzetteln von Medikamenten, dass dieses journalistische Produkt von einer Organisation produziert ist, die die Funktion eines ausländischen Agenten ausübt. Diese Einschränkungen werden jetzt auch gegenüber einzelnen Journalisten gemacht. Es gibt einzelne Journalisten, auch Freunde von mir, die das Land verlassen haben. Das ist schon eine wirklich neue, betrübliche Entwicklung. Vor kurzem ist der wichtigste liberale Fernsehkanal, der im Wesentlichen auf YouTube natürlich nur ausstrahlen kann, Dosht, ist auch zum ausländischen Agenten erklärt worden. Und die andere Entwicklung ist eben, was ich sagte, dass die völlige Zerschlagung der sogenannten, der sozusagen der außerparlamentarischen Opposition. Also um nochmal das System zu erklären, man hatte den Kreml, dann hat man Putin als das Machtzentrum, was auch nie öffentlich angezweifelt werden kann. Dann gibt es diese Kreml-Partei Einiges Russland, aber es gibt dann eben zugelassene parlamentarische Oppositionsparteien, die offen auftreten dürfen, die Sitze im Parlament kriegen und so weiter. Und dann gibt es die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die man gar nicht, oder die außersystemische, nicht außerparlamentarische, die außersystemische, die also gar nicht rein darf. Aber ein paar kleine Möglichkeiten hat man der auch immer gelassen. Und dass die jetzt vollkommen in der Person von Nawalny bzw. seiner Organisation vollkommen vernichtet wird, völlig verboten, einasphaltiert sozusagen, das ist auch was, das ist einfach was Neues. Das System hat eine Komplexität, die uns im Westen manchmal nicht klar ist, wenn wir es betrachten, aber es wird jetzt, es vereinfacht sich immer mehr, es wird immer repressiver und simpler in dem Sinne.
Das ist wirklich eine krasse Repressionswelle, die wir sehen. Und ich glaube nicht, dass sie nach der Wahl so abnehmen wird, ehrlich gesagt. Weil dieses System von Putin, das kann meiner Meinung nach nicht mehr so zurück. Ja, also wir haben einfach mit dieser Vergiftung von Nawalny und seiner Festnahme einfach gesehen, wer hier im Land jetzt entscheidet. Und das sind die Sicherheitsbehörden vor allen Dingen, die einen wahnsinnigen Einfluss haben. Und ich glaube, das zurückzudrehen, das sehe ich so schnell einfach nicht. Was ich also besonders schade finde, ist halt, dass viele auch Jüngere das Land verlassen. Ja, also die sehen keine Zukunft mehr. Die gehen dann, weil sie glauben, dass es nicht nur in erster Linie aus politischen Gründen, sondern dass es eben keine Spielräume mehr gibt, ja, dass es eben keine Möglichkeiten gibt, sich in irgendeiner Weise kritisch zu äußern.
Und wie wirkt das System Putin dann bei diesen Leuten, Christina, also auf der untersten politischen Ebene? Beziehungsweise wie kommt das im Alltag bei den Menschen an, die vor diesem Zustand so resigniert haben, wie du sagst?
Du musst dir vorstellen, dass in den Regionen alle wichtigen Posten, also selbst der Direktor eines Unternehmens oder Werks, sagen wir mal, ist Mitglied in der Regierungspartei. Ja, also ich war hier bei einem Treffen mit dem Kommunisten, der hatte dann gefragt, ob er interessanterweise in einem Unternehmen und in einem Werk für Schindel, also Dachschindeln, sprechen kann. Das durfte er. Der Direktor hat ihn dann eingeladen in seinem Büro und dann hat er seine führenden Mitarbeiter da gerufen und dann durfte der Kommunist erzählen, ja, wie er die Lage im Land sieht, hat durchaus auch Putin kritisiert, hat gesagt, hier, ihr müsst wählen gehen, es kann nicht sein, dass wie beim letzten Mal 50% zu Hause bleiben, es muss sich was tun. Die Generacia, die Einheitspartei gewählt haben, das ist die Minderheit hier quasi im Land. Also wir müssen wieder aktiv werden. Und am Ende dann, als er da fast über eine Stunde gesprochen hatte, kam der Direktor dann zu ihm und sagte, ja, Sie wissen ja, ich bin Mitglied bei der Regierungspartei, die Generacia. Ja, Sie wissen ja, genau. So. Und ich finde, das ist eine Szene, die sehr gut ausdrückt, wie das hier läuft im Land, ja. Und wir reden dann nicht nur vom Schuldirektoren oder Behördenmitarbeitern, die ja meistens auch in solchen Regionen mit der Regierungspartei verbunden sind, ja.
Aber das heißt doch dann, dass man im Grunde gar nicht wählen gehen muss, Christian. Wenn ich die Falschen wähle, bekomme ich Ärger und wenn ich die Richtigen wähle, bleibt alles beim Alten.
Und wenn ich sogar dagegen protestiere, muss ich sehr unangenehme Repressalien fürchten.
Es ist ein System, in dem, wie wir vermuten müssen, der eigentlich wichtigste Politiker der außersystemischen Opposition vergiftet wurde. Das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, was das eigentlich heißt. Aber das, was man bei diesen Wahlen immer sieht, immer wenn Wahlen stattfinden, dann kommt dieses System in so eine fiebrige Nervosität. Und das liegt daran, dass die Wahlen ja, in Deutschland sind Wahlen dazu da, um zu gucken, wie man jetzt in den nächsten 4 Jahren weiter regieren wird. Das ist natürlich nicht der Sinn von Wahlen in Russland, sondern der Sinn von Wahlen in Russland ist, einfach für 4 Jahre wieder Legitimität zu erzeugen. Und wenn man Legitimität erzeugen will, dann darf man natürlich nicht zu viel fälschen und nicht zu viel zwingen und bedrängen und so weiter. Bei so einem System kann dann eben schon was schiefgehen. Also es ist natürlich ein Irrglaube vieler Russen zu meinen, von ihnen hinge nichts ab. Das ist ja auch die Idee von Nawalny selber gewesen, dass man mit der Idee des Smart Votings, also des gut organisierten Protestwählens, dass man in diesem gefakten System, was eigentlich gar keine richtige Demokratie ist, trotzdem für große Erschütterungen sorgen kann. Indem man einfach die Stimmen kollektiv durch Absprache, das muss man dann im Einzelnen organisieren, umverteilt von den Kandidaten der Kreml-Partei auf den jeweils erfolgversprechendsten Kandidaten der anderen, ja auch Putin-loyalen Parteien. Also das ist schon, ich will nicht sagen, dass das Smart Voting jetzt so einen großen Effekt haben wird, das müssen wir schauen, aber es ist eindeutig so, dass Wahlen durchaus eine Funktion und auch eine Bedeutung haben.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass Putin mit seinen Getreuen, die das Land ja auch wirtschaftlich kontrollieren, wie groß ist die Gefahr, dass sie ihr eigenes System zementieren? Auf Dauer, ich meine auch für die Nachfolge von Putin.
Genau, das ist die Frage, die ich mir auch immer stelle. Gibt es einen Putinismus nach Putin? Ist das Putin-System langlebiger, als Putin selbst es sein kann? Das ist schwer zu sagen. Wir sollten, glaube ich, nicht darauf setzen, dass in dem Moment, wo Putin verschwindet, das ganze System mit all seinen Eigenschaften, die es über die Jahre und Jahrzehnte ausgearbeitet hat, verschwindet. Es ist natürlich trotzdem so, dass derzeit viel passiert, was wir nicht sehen, was auch ich als Korrespondent nicht sehe. Also unter der Oberfläche, die wahnsinnig stabil aussieht, denke ich natürlich schon, dass in der Elite es Leute gibt, die sich jetzt schon im Voraus überlegen, wie man sich in Stellung bringt für eine Zeit, vielleicht noch nicht die Zeit nach Putin, aber für die Zeit des angekündigten Übergangs oder so. Also, dass sich da mehr bewegt, als was dem unbewaffneten Auge sichtbar ist, davon bin ich überzeugt.
Bis die angesprochenen Veränderungen für uns alle erkennbar werden, müssen wir wohl zunächst mit Putin Vorlieb nehmen. Vor und nach der Duma-Wahl und der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 und vielleicht auch noch der darauffolgenden, wenn er fit bleibt. Was soll ihm auch sonst passieren? Immerhin hat er sich zu Weihnachten im vergangenen Jahr durch ein Gesetz lebenslange Straffreiheit beschert. Anders als vielen Andersdenkenden in seinem Land. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Haben Sie Anmerkungen, Anregungen, Feedback zur Sendung? Dann schreiben Sie mir doch eine Mail an die Adresse 8.milliarden@spiegel.de. Ich bedanke mich bei Christina Hebel und Christian Esch für die Einblicke in die russische Gesellschaft vor der anstehenden Duma-Wahl, bei Philipp Fackler für den guten Ton in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle unsere Podcasts und Audio-Stories finden Sie immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und in Ihrer bevorzugten Podcast-App können Sie unsere Formate bequem abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.